was
soll die Geschichte meines Lebens sein? Das ist eine Frage, die ich mir in den letzten Jahren einige Male gestellt habe. Es ist ja so, dass man im Leben auch einige Dinge Einfluss hat. Also da, wo man geboren wird zum Beispiel, da hat man keinen Einfluss drauf. Wer meine Eltern sind, meine Lebensumstände zunächst einmal, darauf habe ich keinen Einfluss. Aber auf einige Dinge kann ich Einfluss nehmen. Mein Leben wird spätestens mit der ersten Entscheidung, die ich treffe, eine gewisse Richtung einnehmen. Ich habe immer wieder die Situation, dass ich eine Entscheidung treffen muss. Darauf kommt es an. Wie werde ich weitermachen? Wir werden heute Aki und Ellie in die Mission senden. Die haben Entscheidungen getroffen für ihr Leben. Sie haben sich festgemacht, in welche Richtung ihr Leben gehen soll. Ich glaube, ich nehme lieber das andere Mikro, oder? Sonst kriege ich. Und vielleicht ist es so bei euch, wenn ihr jetzt heute seht, dass Missionare ausgesandt werden, dass ihr denkt, ach ja, das ist für die interessant, aber in meinem kleinen Leben ist das nicht so relevant. Und so möchte ich heute versuchen, dass wir heute einen Blick bekommen für Mission in unserem Leben. Mission ist nämlich nicht einfach etwas, was Gemeinde auch tut. So nach dem Motto, ja, wir haben jetzt zwei Leute, denen delegieren wir das mal so. Und die sollen dann mal in die Mission gehen und das hat mit meinem eigenen Leben dann nicht mehr so wirklich viel zu tun. Mission ist nicht etwas, was Kirche auch tut, sondern Mission, das soll das Herz von Gemeinde sein. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir an der Stelle immer wieder die Unterscheidung machen zwischen der Berufung, die wir als Christen haben, und der Sendung. Sendung ist ein anderes Wort für Mission. Aki und Ellie werden nach Südafrika gehen. Wir werden hier bleiben. Die meisten von uns jedenfalls. Und wer weiß, was Gott noch in euer Leben hineinspricht, wohin Gott euch noch senden wird. Aber das Entscheidende ist erst einmal, dass wir unsere Berufung verstehen. In Markus 3, Vers 17, da können wir lesen, Jesus setzte die 12 ein, die er auch Apostel nannte, dass sie erstens bei ihm sein sollten. Das heißt also, berufen bedeutet, du wirst erstmal gerufen zu Christus. Das ist deine Bestimmung, das ist deine Berufung. Und dann geht es weiter. Und sie bei ihm sein sollen und dass er sie aussendet zu predigen. Das heißt also, dann die Sendung ist das, was aus der Beziehung zu Christus heraus folgt. Aki und Ellie sind nicht einfach so nach Südafrika gegangen oder werden dort wieder hin zurückgehen, weil es dort einfach so schön warm ist. Sondern sie haben eine Begegnung mit Christus gehabt. Da beginnt das Herz von Mission. Das Herz von Mission beginnt in einer persönlichen Begegnung mit Jesus. Mit diesem Gott, der uns an sein Herz ruft. Und wir wollen heute auch eben diese neue Predigtreihe starten. Dein Leben, ein Buch, das andere lesen. Wenn du dir das mal so vorstellst, wenn du dein Leben wie so eine Geschichte dir vorstellst, was lesen andere Menschen in deinem Leben? Was liest Gott in deinem Leben? Diese Frage habe ich mir in den letzten Jahren auch immer mal wieder gestellt. Was soll denn Gott in meinem Leben sehen? Was sollen denn meine Mitmenschen in meinem Leben erkennen? Ich möchte starten mit dieser Frage, was ist die Geschichte deines Lebens? Was ist die Geschichte deines Lebens? Diese Frage ist ganz entscheidend bei ganz vielen Weggabelungen, in denen du im Leben bist. Was soll die Geschichte sein von meinem Leben? Wie werde ich mich jetzt entscheiden? In den kleinen Entscheidungen, in den großen Entscheidungen. Was ist die Story von meinem Leben? Paulus sagt im 2. Korintherbrief, euer Leben ist wie ein Brief, der in unsere Herzen geschrieben wurde. Jeder kann ihn lesen, was wir unter euch getan haben. Ihr seid ein Brief Christi, von uns geschrieben, aber nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf Steintafeln, sondern in die Herzen der Menschen. Paulus sagt hier, dass wir unser Leben wie ein Brief ist, den andere Menschen lesen können. Damals hat Paulus lange, lange Briefe geschrieben und wie ihr wisst, oder wie ihr vielleicht nicht wisst, aber die Gemeinde in Korinth, das war nicht die perfekte Gemeinde, dass man sagen müsste, als hätte man gleich auf den ersten Blick erkannt, dass die Gemeinde in Korinth so liebevoll ist immer miteinander und so perfekt ist miteinander. Nein, das war sie nicht. Wenn ihr euch mal den ersten Korintherbrief durchlest und dann natürlich auch den zweiten, das ist keine perfekte Gemeinde. Da muss Paulus noch viel korrigieren. Aber er sagt, ihr seid ein Liebesbrief Christi. Die Menschen um euch herum werden etwas sollen und werden etwas erkennen von dem, was das Evangelium in eurem Herzen bewirkt hat. Der Ausleger Krimmer, Heiko Krimmer, hat gesagt, wie der Herr für seine Gemeinde steht, so steht die Gemeinde vor der Welt für ihren Herrn. Dass wir doch kein absteckender Brief Christi sind, sondern ein wärmendes, einladendes Empfehlungsschreiben für Christus. Ist dein Leben ein wärmendes, einladendes Empfehlungsschreiben für Christus? Das ist für mich das, was Paulus hier der Gemeinde sagen will, glaube ich, oder was er sich fragen will. Und er nimmt dabei Bezug auf eine Prophetie im Alten Testament, wo Gott schon sagt, ich will ihnen, also dem Volk, ein Volk Gottes, ein neues Herz geben und einen neuen Geist geben und will die steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leib und ihnen ein fleischernes Herz geben. Gott spricht hier von einer, im Alten Bund, von einer Herztransplantation. Das heißt also, der Geist Gottes will auf unsere Herzen schreiben. Und das soll keine Steintafel mehr sein, sondern es soll ein Herz sein, das der Heilige Geist erfüllt hat. Darum soll es gehen. Das ist seit Pfingsten möglich, dass ganz normale Gläubige vom Heiligen Geist erfüllt leben können. Aber es ist immer wieder eine Entscheidung. Es ist kein Automatismus. Es ist nicht egal, wie du dein Leben als Christ lebst. Es ist nicht egal, was du tust vor den Augen deiner Mitmenschen und vor den Augen Gottes. Was ist die Story meines Lebens? Jede Entscheidung schreibt die Geschichte deines Lebens. Jede Entscheidung, die guten Entscheidungen und die schlechten Entscheidungen. Ihr kennt ja diesen Spruch, aus Spaß wurde Ernst und Ernst ist jetzt 9 Monate alt. Entschuldigung, Ernst, der Spruch muss jetzt sein. Dahin bist du. Mich fiel keiner ein, ich dachte, wenn du heute da bist, muss ich das auch trotzdem tun. Das ist der schmerzhafte Satz, der sagt ja, ich habe eine Entscheidung getroffen und da habe ich jetzt ein kleines menschliches Wesen da und das wollte ich vielleicht unter Umständen gar nicht. Ja? Also, jede Entscheidung schreibt eine Geschichte im Buch deines Lebens. Welche Geschichte willst du erzählen? Vielleicht, als du deinen Job verloren hast und angefangen hast, Alkohol zu trinken und dann den Respekt deiner Familie verloren hast, den Respekt deiner Kinder verloren hast, oder wäre vielleicht eine andere Entscheidung gewesen, okay, ich habe so meinen Job verloren, aber ich werde trotzdem Gott treu sein, ich werde trotzdem meiner Familie dienen, so gut ich das kann. Oder was ist, wenn jemand dir schöne Augen macht bei der Arbeit? Eine super hübsche Frau, und deine Frau macht dir gerade vielleicht nicht so diese ganzen Aufwartungen, ich habe gerade mehr Stress und im Bett läuft es auch nicht so super, und dann kommt da diese bildhübsche Kollegin an. Was ist deine Entscheidung da? Was ist die Story deines Lebens, dass deine Kinder nachher eine geschiedene Ehe haben und den Respekt für den Vater verloren haben? Oder was ist die Geschichte deines Lebens, dass du sagst, nein, ich habe einen Bund geschlossen in meinen Augen, dass ich Frauen mit reinen Augen anschauen werde? Was ist die Entscheidung deines Lebens? Das ist die Frage. In welche Richtung verändert sich dein Leben? Kein Mensch kann sich nicht verändern. Jeder Mensch verändert sich immer mehr, jeden Tag. Du kannst nicht sagen, jetzt bin ich mal zufrieden, ich verändere mich nicht mehr. Dann bist du tot. Dann veränderst du dich nicht mehr. Dann auch noch, aber... kriegst du nicht mehr Miete. Ja, ihr wisst, was ich meine. Wir verändern uns permanent. Wir sind immer dabei, uns zu verändern. Und es ist immer die Frage, was ist mein innerer Kompass? Was ist mein Nordpol? In welche Richtung will ich mich verändern? Schaut aufs Kreuz und lass mich da in diese Richtung verändern. Auf Christus, der darauf verstanden ist. Das ist meine innere Ausrichtung. Oder sage ich, okay, ja, ich könnte vielleicht auch mal nach rechts und nach links schauen, was die anderen denn so sagen, was man so glauben kann und wie man sein Leben so ausrichten kann. Das ist die Frage. Und in diesen Entscheidungen trägst du auch als Mitglied dieser Gemeinde, trägst du Verantwortung, was das Bild von Gemeinde sein wird. Wir haben damit eine kollektive Verantwortung, auch für den Leib Christi in dieser Stadt. Was sind die Entscheidungen, die wir treffen? Was ist die Geschichte, die dein Leben schreiben soll? Im Alten Testament wird eine Situation beschrieben, in der auch diese Frage im Raum stand. Das ist im letzten Buch Josua. Ihr wisst wahrscheinlich schon, auf welches Thema ich hinaus will. Steht ja schon an der Wand. Aber ich lasse mich noch kurz die Situation ein bisschen skizzieren. Das Volk Israel war aus babylonischer Gefangenschaft befreit worden von Gott. Mose hatte das Volk durch die Wüste geführt. Und es gab immer wieder Situationen, wo das Volk sich von Gott abgewandt hat. Einmal haben sie zum Beispiel ein goldenes Kalb gebaut und haben das angebetet anstatt Jahwe. Und Gott hat sich immer wieder seinem Volk zugewandt. Mose war dann inzwischen verstorben. Mose hatte die Leitung, die Führung bei der Landnahme genommen. Er hatte Jericho eingenommen. Hat dann das ganze Land hat er dann im Buch Josua wird das beschrieben, wie er das dann das ganze Land Israel eingenommen wird. Und dann im letzten Kapitel vom Buch Josua, in Kapitel 24, am Ende des Lebens von Josua, holt er aus den ganzen 12 Stämmen die Leute, die Leiter nach Shechem oder Sichem oder wie auch immer man das nennen möchte. Alle Leiter, also 24, Vers 1 heißt, er rief die Ältesten Israels, seine Häupter, Richter und Amtsleute, und sie traten vor Gott. Stellt euch das vor, aus allen Stämmen Israels kommen die Hochwürden und Merkwürden zusammen und stehen vor Josua. Und dann fängt Josua an und sagt, so spricht der Herr. Und dann kommt ein Gottesspruch. Gott erinnert sein Volk an das, was er alles getan hat. Er beginnt mit der Geschichte Israels. Dann von dem Auszug aus Ägypten. Der Sieg gegen die Amoriter in der Wüste und gegen die Moabiter. Wie sie dann durch den Jordan hindurchgegangen sind und Jericho eingenommen haben. Und Gott hatte sein Volk dieses Land geschenkt. Und da setze ich jetzt mal ein in Josua 24, Vers 13. Gott sagt, ich gab euch ein Land, für das ihr nicht gearbeitet hattet. Und ich gab euch Städte, die ihr nicht erbaut hattet. Die Städte, in denen ihr heute lebt. Ich gab euch Weinberge und Olivenhaine, von denen ihr euch jetzt ernährt, obwohl ihr sie nicht gepflanzt habt. Deshalb ehrt den Herrn und dient ihm treu und beständig. Trennt euch von den Götzen, die eure Vorfahren anbeteten, als sie jenseits des Euphrat und in Ägypten lebten. Dient allein dem Herrn. Wenn ihr aber nicht bereit seid, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Vorfahren jenseits des Euphrats dienten, oder den Göttern der Amoriter, in deren Land ihr heute lebt. Ich und meine Familie werden jedenfalls dem Herrn dienen. Bei Luther heißt es, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Israel war umgeben von anderen Völkern, die andere Götter angebetet haben. Das klingt doch auch ganz gut. Vielleicht könnten wir da auch noch mal so ein bisschen was rausnehmen aus der Religion. So der Baalskult zum Beispiel, wo man kleine Kinder geopfert hat. Auch in unserer Religion heute passiert das immer wieder, dass wir Kinder opfern für unseren Egoismus. Das ist gar nicht so weit her, gar nicht in der Antike. In Berlin sind gestern 7500 Menschen auf die Straße gegangen dafür, weil jedes Jahr so viele Kinder geopfert werden für unseren Gott. Nicht für unseren, aber für den Gott der Gesellschaft. Das Volk damals hat sich vom Zeitgeist bestimmen lassen. Ist das nicht zum Teil übertrieben? Darf man das doch alles so genau nehmen? Josua hatte das alles im Laufe seines Lebens als Führer des Volkes oft genug bitter erlebt. Eigentlich hätte er sich die Zeit sparen können, 40 Jahre durch die Wüste zu laufen. Er war vorher schon da gewesen. War einer von den Kundschaftern gewesen, der gesagt hat, wir schaffen das. Aber 10 Leute haben gesagt, nein. Und Josua musste mit durch diese schwere Zeit gehen. Und hier am Ende seines Lebens steht das Volk vor ihm. Die Vertreter des Volkes stehen vor ihm. Des Volkes Gottes. Und ich stelle mir so vor, er macht eine Linie in den Sand und sagt, so Leute, ihr müsst euch entscheiden, steht ihr auf meiner Seite oder steht ihr auf der Seite der Götter? Entscheide dich heute, wem willst du dienen? Und ich glaube, dass das eine Entscheidung ist, die heute auch in dem Leben von Aki und Allison deutlich wird. Wir haben sich entschieden und gesagt, wir wollen dem Herrn dienen. Und das ist eine Entscheidung, die jeder für sich persönlich treffen darf. In die Umgebung, in die Christus dich gesandt hat. Das muss nicht Swasiland sein. Das kann die Uni in Oldenburg sein. Das kann eine Bank sein. Das kann eine Schule sein. Das ist die Umgebung, wo du dem Herrn dienen darfst, in deiner Familie. Und ich glaube, dass sich die Situation des Volkes Israel ganz leicht auf die Gemeinde heute übertragen lässt. Wir stehen vor der Entscheidung, wem wollen wir dienen? Unser Leben ist eine Summe von verschiedenen Entscheidungen. Der Gedanke, ich habe mich doch einmal bekehrt vor vielen Jahren, das ist ein falscher Gedanke. Nachfolge bedeutet, jeden Tag Jesus nachzufolgen. Aber was? Also diese Frage soll dich aber nicht als unter Druck oder Angst bringen, sondern sie soll dir diese Verantwortung bewusst machen. Wenn wir auf Josua schauen, den Führer dieses Volkes Israels, und die Frage, wem willst du dienen? Dann soll es dir deine Verantwortung bewusst machen. Du trägst Verantwortung vor Gott. Das ist eine Situation, in der Gott dich ehrt. Du wirst nicht gezwungen. Du kannst auch den anderen Göttern folgen. Aber du musst dich entscheiden. Kannst du nicht auf beiden Hochzeiten tanzen? Welche Botschaft senden wir mit Worten oder ohne Worte in das Leben unserer Kinder aus? In unsere Familien? Unsere Freunde? Wenn wir nochmal wieder Paulus mit hinzunehmen, dieses Bild von einem Brief, das geschrieben wird, für das andere lesen können. Was sehen andere Menschen in unserem Leben? Was sehen deine Kollegen, deine Nachbarn? Und ich glaube, analog zum Volk Israel in der Wüste oder vor Josua in der Situation damals, dass es wichtig ist, erst einmal den Blick auf Gottes Vorleistungen zu richten. Das tut Josua hier auch. Auch in Vers 13, wo Gott dann sagt, ich gab euch ein Land, ich gab euch Städte, ich habe euch Weinberge gegeben, die habt ihr nicht gepflanzt. Gott geht in Vorleistung. Das heißt, die Forderung, wem willst du dienen, ist nicht eine Forderung, wo du da stehst und sagst, ja, keine Ahnung, sondern du guckst erstmal auf die großen Taten Gottes. Gott hat Israel befreit. Von der mächtigsten Nation damals. Hat es durch die Wüste geführt, hat es versorgt. Jeden Tag. Daran erinnert Gott und daran erinnert Josua sein Volk. Daran müssen wir uns auch erinnern, als Christen heute, als neutestamentliche Gemeinde. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Gott hat nicht einmal seinen eigenen Sohn für dich und mich verschont. Gott geht in Vorleistung. Er hat alles für uns gegeben, sagt der Römerbrief. Und wenn Gott uns Christus gab, wird er uns mit ihm dann nicht auch alles andere schenken? Gott ist ein Gott, der in Vorleistung geht. Gott ist ein Gott, der uns beschenkt, erst einmal. Damit beginnt es. Und das ist meines Erachtens ganz, ganz wichtig, wenn wir vor dieser Entscheidung stehen. Dass wir nicht denken, wir müssen etwas irgendwie komisch produzieren oder eigentlich bin ich völlig leer und alle und ich kann nicht mehr und jetzt muss ich mich auch noch irgendwie entscheiden und dem Herrn dienen und da habe ich ja Bilder im Kopf, ich muss ganz viel tun in der Gemeinde und also ich sage, bin völlig gestresst, das ist nicht gemeint. Sondern erst mal zur Ruhe kommen und sagen, schau mal, was hat Gott alles getan für dich. Und für uns als Christen schauen wir immer aufs Kreuz und sagen, was hat Christus für uns getan? Wir beginnen im Plus. Und am Ende unseres Lebens darf immer noch ein Plus sein. Was für eine Verheißung. Paulus erinnert seinen Freund Timotheus daran, denk, richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus. Hab ihn immer vor Augen. Denk bei allem, was du tust, an Christus. Das ist die Ausrichtung, die Paulus seinem Freund Timotheus mitgibt. Richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus, auf ihn, der von den Toten auferstanden ist. Der versprochene Retter aus der Nachkommenschaft Davids. Von ihm handelt das Evangelium, das mir anvertraut ist. Das ist die Vorbotschaft. Diesen Gekreuzigten immer vor deinem inneren Auge zu haben. Denk immer daran. Eine liebe Schwester von mir, die aus Uganda kommt, die eine Beterin ist und den Auftrag von Gott hat, in Deutschland zu beten, mit der ich einige Begegnungen hatte, hat immer gesagt, wenn du fertig gemacht wirst, wenn du zerschlagen bist, wenn du hoffnungslos bist, dann geh in die Gegenwart Gottes und schau auf Gott. Such nicht die Hilfe bei Menschen, sondern geh in die Gegenwart Gottes. Lass dich von Gott anschauen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an Heiner Wurst erinnert, der hier vor einiger Zeit gepredigt hat. Der sagte, ich gehe manchmal in die Gegenwart Gottes und lass mich nur von ihm anschauen. Du darfst hinschauen zu dem Gott, der alles für dich getan hat, der für dich das Plus vorbereitet hat. Wir müssen nicht eine fromme Performance abliefern. Wir dürfen im Kloster beginnen. Und ich finde es wichtig, dass das die Vorbedingung ist. Und dann trifft eine Entscheidung. Das ist der zweite Punkt. Dann sagt er, deshalb ehrt den Herrn und dient ihm treu und beständig. Und dann am Ende sagt er, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Gott zu ehren, das bedeutet eine Lebensübergabe. Dass ich mein Leben ihm zur Verfügung stelle. Jeden Tag, immer wieder neu. Thomas Harry hat gesagt, Gott erneuert Menschen, die sich ihm hinhalten, sich ihm rückhaltslos anvertrauen. Das ist wie beim Friseur. Nur wer sich hinhält, wird verschönert. Finde ich ein cooles Bild. Ich war diese Woche beim Friseur. Nur wer sich diesen Händen von diesen Menschen, diese Künste können, hinhält, hat danach eine einigermaßen anständige Frisur. Wer sich da beschweren will, kann das nachher an der Tür tun. Also, darum geht es. Unser Leben Gott hinzuhalten und sagen, hier, Gott, ich schaue auf das, was du getan hast für uns. Was du getan hast für mich persönlich. Und ich halte mich dir hin. Wie ein tolles Bild. Ich erlaube Gott, mein Inneres zu erneuern. Ich bin zwar im Geist lebendig geworden, aber meine alten Gefühle, mein Wille, mein Verstand, der ist noch nicht erneuert. Das kann sein, dass Gott dich Stück für Stück verändern muss. Dass er deinen Charakter prägen muss. Dass andere Leute durch dich merken, dann irgendwann, ach, so ist Christus. Weil dein Charakter verändert worden ist. Deine Gefühle sind heil geworden. Die Vergangenheit hat Christus dir vor Augen und gesagt, dafür bin ich auch gestorben. Ich heile deine verletzte Seele. Ich heile deine Emotionen. Ich will auch deinen Willen ausrichten auf den Willen Gottes. Die Bibel spricht im Römerbrief davon, dass wir unsere Gedanken erneuern sollen. Römer 12. Damit wir den Willen Gottes erkennen können. Darauf kommt es an, für uns neutestamentliche Gemeinde, dass wir sagen, okay, wenn dann die Linie in den Sand gemacht worden ist, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, auch entsprechend zu leben, indem ich anfange, mein Denken, meine Emotionen vor Gott verändern zu lassen. Ich halte mich ihm hin, eventuell in Vergebung oder indem ich Gottes Wort in meine Seele hineinspreche. Wenn ich mich total minderwertig fühle, dann mir den Psalm 139 vor Augen zu nehmen. Ich bin wunderbar gemacht. Das erkennt meine Seele wohl. Das habe ich schon jungen Frauen gesagt, dass sie sich da bitte an den Spiegel kleben sollen, diesen Psalm. In der Seelsorge mit jungen Frauen, die manchmal das Gefühl haben, ich bin so hässlich. Wenn du eine junge Frau bist und dich hässlich fühlst, hänge diesen Bibelvers an den Spiegel und sag, Gott hat dich wunderbar gemacht. Und glaub nicht mit der Lüge des Teufels, dass deine Gefühle heil werden können. Und dann sagt Josua hier auch, trennt euch von den Götzen der Vorfahren, von den Götzen der Umgebung. Mach an der Stelle einen klaren Cut, nicht mehr das Ego soll auf dem Thron sitzen, weil ich glaube, dass das Ego in unserer Gesellschaft der größte Götze ist. Da sitzt das Ich und alles hat sich um mich zu drehen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir an der Stelle uns klar abgrenzen und sagen, wir wollen ein anderes Leben leben. Jesus soll auf dem Thron sein. Als Christ darf ich endlich so leben, wie ich bin. Ich brauche keine Fassaden mehr, hinter denen ich mich verstecken kann. Ich muss auch nicht so werden wie alle anderen Christen. Wir brauchen keine Christuslemminge. Wer versteht das Bild? Zu wenig. Wisst ihr, was Lemminge sind? Lemminge, das ist ein Computerspiel vor 20 Jahren, als ich klein war. Das waren so Typen, die sahen alle gleich aus, die liegen nur so. Ein Computerspiel. Und die sahen alle gleich aus. Und auch mal einen von denen verliert, war egal. Die sind dann irgendwie mal runtergefallen und das war einfach so wie aus einer Maschine. Also wir brauchen keine Christen, die alle gleich sind wie diese Lemminge. Sondern du darfst erstmal so sein, wie du bist. Das ist die frohe Botschaft in dieser Gesellschaft, die uns auch so viele Fassaden anbietet. Und dann sagt Josua, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und Jesus sagt in Johannes 12, Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da sollen meine Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Das heißt also, Jesus sagt, wir sollen ihm nachfolgen. Das bedeutet, ihm zu dienen. Und Jesus hat gesagt, geht hin. Geht hin in die Stadt Jerusalem, geht nach Samarien bis an die Ende der Erde. Geht hin. Mach kein U-Boot-Christentum ab morgen, wo du wieder abtauchst. Und so nach dem Motto, den nächsten Sonntag tauche ich wieder auf. Sondern bleib über Wasser. Halt die Fahne hoch für Jesus. Es gibt in deiner Umgebung Menschen, die brauchen Hoffnung, die brauchen Heilung, die brauchen die frohe Botschaft von Jesus. Geht also hin. Sie sollen da sein, Jesus sagt, wo ich bin, da sollen auch meine Jünger sein. Wo ist Jesus denn? Ich glaube, Jesus ist bei den Geringsten. Wir können das in Matthäus 25 nachlesen. Wenn Jesus ein Herz hat für die Zerbrochenen, wenn Jesus ein Herz hat für die Kranken, wenn Jesus ein Herz hat für die Leute, die im Gefängnis sind, dann kann uns das nicht egal sein. Und wenn es die AIDS-Weisen in Swasiland sind, dann hat Christus die beiden dorthin gerufen, damit sie dort Geschichte schreiben. Damit ihr Leben eine Geschichte schreibt. Was ist die Geschichte in deinem Leben? Was ist die Geschichte in deinem Leben? Welches Leben wirst du positiv verändern? Mit der Liebe und der Kraft des Heiligen Geistes. Was sind die Menschen, die du vor deinem inneren Auge, die der Heilige Geist dir zeigt, vielleicht jetzt oder in den nächsten Tagen, die du verändern darfst? Du darfst darauf vertrauen. Jesus hat gesagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Nicht, wenn du auf deinem Popo sitzen bleibst, sondern wenn du hingehst und diesen Menschen vielleicht erstmal die Hand auf die Schulter legst. Ich habe dich gesehen. Kann ich dir einen Kaffee kaufen? Oder, hey, du weinst gerade. Kann ich dir hier helfen? Musst du dich gleich mal predigen? Aber lass dein Leben eine Geschichte schreiben, das andere Menschen verändert.